Hallo, hier ist Nina Deißler und falls du dich manchmal fragst, warum es bei dir in der Liebe irgendwie nicht funktioniert. Mein neues Buch heißt Du bist nicht beziehungsunfähig und genau darum geht's. Warum du nicht falsch bist, sondern gelernt hast, dich zu schützen. Ab sofort überall im Buchhandel.
Heute habe ich einen Gast, der sich seit über 20 Jahren mit im Grunde einer Frage beschäftigt, die uns alle betrifft und die kaum jemand so richtig durchdenkt. Wie sieht unsere Zukunft aus und was bedeutet das für unser Leben, unsere Entscheidungen und natürlich auch unsere Beziehung? Und glaub mir, das willst du nicht verpassen.
Mission Liebe. Der Podcast für Singles, die nicht irgendeine Beziehung wollen, sondern die richtige. Hier geht's jede Woche ganz ehrlich um Dating, Liebe und Selbsterkenntnis. Von und mit Nina Deißler.
Herzlich willkommen zum Mission Liebe Podcast. Heute mit einem ganz besonderen Gast. Er ist Zukunftsforscher, Unternehmer und Gründer des To Be Ahead Think Tanks, dem größten privaten Zukunftsforschungsinstituts Europas. Er berät internationale Konzerne, Mittelständler und Entscheider dabei, ihre Strategien nicht aus der Vergangenheit, sondern aus der Zukunft heraus zu entwickeln. Und genau diesen Blick, den bringen wir heute in ein Thema, das uns alle und dich wahrscheinlich auch bewegt, nämlich Liebe und Beziehung. Denn vielleicht liegt ja der Grund, warum es bei so vielen Menschen nicht funktioniert, nicht daran, dass sie nicht beziehungsfähig sind, sondern daran, dass sie ihre Beziehung aus ihrer Vergangenheit heraus wählen und nicht aus ihrem Zukunfts-Ich. Und darüber haben wir ja hier im Podcast auch schon ziemlich häufig gesprochen, was unsere Vergangenheit mit uns macht. Und wir sprechen heute darüber, wie sich Liebe verändert. Und zwar, wie sich Liebe auch verändert, wenn wir eben beginnen, Zukunft mitzudenken. Welche Rolle KI und neue Technologien dabei vielleicht spielen werden und was das Ganze konkret für dich bedeutet, egal ob du Single bist oder einer Beziehung. Und damit sage ich ganz herzlich willkommen, Sven Gabojanski.
Hallo Nina, ich freue mich. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dir.
Und ich erst. Es ist wirklich für mich große Ehre natürlich und auch große Freude. Wir haben uns vor ein paar Wochen kennengelernt und sind so im Gespräch darauf gekommen, dass ja du als Zukunftsforscher auch dieses Thema, ja, was macht denn die Zukunft auch mit unseren privaten Beziehungen, doch öfter mal auch durchdenkst und dass das ja wirklich was Spannendes wäre, was ich auch mit meinen Zuschauerinnen und Zuschauern und Zuhörerinnen natürlich auch im Audiopodcast teilen möchte. Und ich war ehrlich gesagt auch ganz überrascht, mit welchen Themen du dich da als Zukunftsforscher auch so beschäftigst, weil ganz ehrlich, als ich dich das erste Mal kennengelernt habe, dachte ich, ja, ne, es geht so um Wirtschaft und Politik und große Dinge, aber letztlich spielt das natürlich auch eine riesengroße Rolle, wenn es um unsere Beziehungen geht.
Ja, absolut. Also, du hast das gesagt, ich habe hier ein Zukunftsforschungsinstitut, das ist das größte in Europa, hast du schon gesagt. Und natürlich arbeiten wir für die Konzerne und für die Wirtschaft und so weiter und so fort. Aber wir haben auch einen Teil, der wirklich für Privatpersonen arbeitet, wo also Menschen wie du und ich sich ihr persönliches Zukunftsbild, also wie will ich in 5 Jahren leben, durch all die Bereiche des Lebens, das hat natürlich mit der Karriere zu tun, das hat mit den Beziehungen zu tun, das hat mit der Gesundheit zu tun, mit den Finanzen und so weiter. Also die machen sich ihr persönliches Zukunftsbild und dann den Weg dahin. Und interessanterweise ich bin Wissenschaftler, ja, ist die wissenschaftliche Methode, wie du das machst für ein Unternehmen, genau dieselbe, wie du das machst für eine Privatperson. Also du machst als Privatperson jetzt nicht natürlich irgendwie ein Millionenprojekt oder so, das machst du nicht. Aber die Methode ist dieselbe. Und deshalb glaube ich, also deshalb stehen in meinen Büchern Kapitel drin, wie sieht die Partnerschaft in der Zukunft aus. Also ich habe da ein bisschen was zu tun mit dem Thema, ja.
Ich bin so gespannt. Lass uns doch mal gleich ins Thema reinspringen. Das ist nämlich ein Thema, das mich ja in meiner täglichen Arbeit ganz, ganz viel begleitet. Und da würde ich wahnsinnig gerne wissen, was du als Wissenschaftler dazu sagst. Viele Menschen wählen ihren Partner aus ihrer Vergangenheit heraus, ne? aus ihren alten Mustern, aus ihren Prägungen. Und wenn man jetzt mal schaut, du hast gesagt, ne, dieses aus dieser Zukunft heraus, was bedeutet das? Was bedeutet es aus Zukunftsperspektive, Liebe aus dem eigenen Zukunftsbild herauszuwählen?
Also jetzt, ich will es gar nicht so sehr abstrakt und wissenschaftlich machen, sondern sehr konkret. Es gibt drei Schritte, die man machen sollte, wenn man tatsächlich Liebe wählen will aus dem Zukunftsbild. Erstens, man muss wissen, wie man in 5 Jahren wahrscheinlich leben wird. Man kann auch 10 Jahre sagen, aber 5 Jahre ist das realistischere. Also wie wird mein Umfeld sein? Das ist das Erste, ja? Also wie geht's meiner Branche und wo bin ich überhaupt, in welcher Region und so weiter und so fort? Wie geht's mir gesundheitlich? All diese Dinge, Umfeld sein. Wenn ich weiß, in welchem Umfeld ich lebe, also auch was wird KI können und so weiter, ne? Das bestimme ich zwar nicht, aber ich kann das heute mir ein Buch nehmen, beispielsweise von Zukunftsforschern, und dann weiß ich, wie mein Umfeld sein wird. Jetzt kommt der zweite Schritt. Wenn ich das Umfeld kenne, muss ich mich fragen, wie werde ich denn dann aussehen? Oder wie möchte ich aussehen? Wir nennen das das Zukunfts-Ich. Ja, was ist mein bestmögliches Zukunfts-Ich? Also der Weg, der mich zu meinem bestmöglichen Zukunfts-Ich führt. Und das dritte ist dann der Weg dahin. Und für alle drei Dinge gibt es, also so als Wissenschaftler gibt es Methode, da kann man irgendwie das und das und das machen und dann kriegt man die Antwort. Und wenn man sich dann den Weg dahin skizziert hat für sich selbst, dann steht da beispielsweise drin, aha, ich will in 5 Jahren erstens dort und dort leben, ich will eine Familie mit 3 Kindern, ich will das und das und das. Und deshalb gehe ich jetzt, also im ersten Schritt, im nächsten halben Jahr, beispielsweise an diese Orte, schaue mich um nach potenziellen Partnerinnen oder Partnern. Investiere so und so viel meiner Zeit. Ich habe ja pro Woche, wie viel? 168 Stunden, glaube ich, ja. Also ein paar Stunden von diesen 168 investiere ich eben direkt in Partnersuche. Also ich mache es wirklich ganz konkret und ich überlasse sozusagen diese Partnerschaft oder das überlasse ich nicht dem Zufall. Ich überlasse meine Zukunft nicht dem Zufall, sondern ich nehme sie in die Hand. Ich gestalte sie. Ich habe dann einen Weg, wie ich ziemlich genau weiß, was muss ich Schritt für Schritt für Schritt für Schritt tun, um eben in 5 Jahren genau dort zu landen. Mhm. Und im Fall von Partnerschaft eben nicht in einer Partnerschaft zu landen, die eben nicht meinem Zukunftsbild entspricht, sondern in einer Partnerschaft beispielsweise, die mich zu 3 Kindern und der Familie und so weiter führt. Ja? Kann ja natürlich auch woanders hinführen, ja? Aber je nachdem, was ich da möchte.
Was man so will. Da habe ich direkt eine Frage, die da, vielleicht kannst du da noch ein bisschen tiefer gehen. Also, ne, wenn ja jemand nämlich sich fragt, wie du das gerade beschrieben hast, wer möchte ich denn sein in 5 oder vielleicht auch in 10 Jahren? Was verändert sich denn dann automatisch an der Partnerwahl?
Also, schau mal, wenn du dir dein persönliches Zukunftsbild machst und da steht drin, in 5 Jahren möchte ich, ich nehme mal ein ganz fiktives Beispiel. Ich möchte irgendwie 5 Millionen Euro auf dem Konto haben. Ich möchte in einem Job arbeiten, in einem Coaching-Job, der sehr intensiv ist, wo ich 12 Stunden am Tag arbeite. Sonst kommt es auch nicht zu diesen 5 Millionen auf dem Konto. Ja? Ich möchte außerdem regelmäßig, was weiß ich, einen Monat auf Bali sein oder in Portugal oder wo auch immer. Also ich möchte ein sehr, sehr flexibles Leben haben. Dann wirst du daraus, aus diesem Zukunftsbild abgeleitet, dir einen anderen Partner suchen, als wenn in deinem Zukunftsbild steht, ich möchte mit 3 Kindern in einem Dorf in Sachsen-Anhalt leben. Das ist ja ganz logisch. Dann wirst du automatisch zu anderen, an andere Orte gehen, wo du eben deinen Partner oder deine Partnerin suchst und wirst... Du leitest sozusagen aus dem, was du in 5 Jahren, wie du sein möchtest, leitest du jetzt deinen Schritt ab. Wer passt dazu? Wo finde ich den? Wer passt da vielleicht in meinem Umfeld? Da geht es ja auch darum, ja, in meinem Umfeld, in meinem Beziehungsumfeld. Wer passt da nicht dazu? Mit wem verbringe ich dann vielleicht weniger Zeit als heute? Auch diese Entscheidungen werden ja in unserem Beziehungsnetzwerk sozusagen getroffen. Das eben nicht dem Zufall zu überlassen oder irgendwie der Tagesform, wie so irgendwie Gespräche zufällig laufen, sondern das irgendwie wirklich ein bisschen gezielt zu machen, damit es dann wirklich auch da landet, wo es landen soll. Dafür hilft eben so ein Zukunfts-Ich.
Ne? Ja, Das ist ein ganz spannender Gedanke und ich habe auch sofort so ein paar Assoziationen, was den Menschen, mit denen ich so arbeite, dabei häufig im Weg steht. Aber mal aus deiner Sicht, welche Fehler machen denn Menschen heute in Beziehungen, weil sie eben ihre Zukunft gerade nicht mitdenken?
Also aus meiner Sicht, die meisten Menschen, auch mit denen ich zu tun habe oder die zu uns kommen und dann irgendwie wir anfangen, so mit sie kennenzulernen, die denken viel zu klein. Die denken in diesen Größenordnungen, naja, eben aus der Vergangenheit, ja, was eben so irgendwie bisher geschah und haben überhaupt nicht im Blick, was die Welt eigentlich für sie noch bereithält. Einerseits technologisch mit dieser ganzen KI-Geschichte natürlich, aber auch mit der Frage von wirklich Flexibilität. Also du kannst inzwischen ja, ob du in Portugal leben willst oder in Dubai oder in Bali oder eben in Sachsen-Anhalt, das entscheidest du. Das entscheidet nicht irgendwer anders, das entscheidest du, ja. Du kannst inzwischen in dieser Wirtschaftswelt, falls du dich selbstständig machen willst, also das mit diesen 5 Millionen, das ist jetzt nicht fiktiv, sondern das kann man machen. Ist halt viel Arbeit, man muss ein bisschen Glück dabei haben, natürlich, aber das geht alles, ja. Wenn du so als normaler Mensch jeden Tag zur Arbeit gehst und dann irgendwie hoffst, dass da irgendwann mal jemand, ein Partner irgendwie vorbeiläuft und auch noch gerade in dem Moment offen ist und so, dann überlässt du halt einfach sehr, sehr viel dem Zufall. Das würde ich nicht machen.
Also da sind wir uns ganz, ganz einig und nur damit das wirklich auch alle nochmal aus deinem Mund gehört haben. Ja, Sven Gabojanski, der Zukunftsforscher, der sich mit diesen Dingen als Wissenschaftler beschäftigt. Liebe Leute, eine Frage an Sven und eine Antwort für euch, damit ihr es nicht immer nur von mir hört, sondern auch mal von ihm. Ganz ehrlich, Sven, wenn Beziehungen wirklich zukunftsorientiert denken, wonach sollten Singles heute auswählen? Statt nach Chemie oder nach Gewohnheit? Was ist es?
Also aus meiner Sicht nach ihrem Zukunftsbild. Ich weiß, dass das vielleicht komisch klingt, aber wenn man sich zwei Menschen kennenlernt, die sollten als erstes ihre Zukunftsbilder nebeneinander legen. Die sollten als erstes nebeneinander legen, wie stelle ich mir das Leben in 5 Jahren vor? Und dann kannst du vergleichen, ob das zusammenpasst oder ob das eben nicht passt. Ja? Insofern, das ist das allererste. Also was heißt das allererste? Als erstes kann man auch mal irgendwie in die Kiste hüpfen oder so. Das ist eine andere Sache. Aber wenn es dann wirklich um Beziehungen geht, ja, um langfristige, das sollte man machen. Bei uns, ich meine, wenn man es halbwegs wissenschaftlich macht oder so, dann gibt es dann die sogenannten 50 Fragen des Lebens. Ja, das ist dann ein bisschen Fleißarbeit. Da kann man da durchgehen. Also die 50 Fragen, die geht dann durch alle Bereiche, ne? Gesundheit und Beziehungen und Freundschaften und Karriere und Finanzen natürlich. Und wenn das passt miteinander, ja, dann hat das eine Basis. Dann hat das die Basis, wirklich eine langfristige Beziehung zu werden.
Ja. Und das passt sehr, sehr gut zu dem, was ich eben auch meinen Hörerinnen, Hörern, aber eben auch in meinen Workshops immer wieder sage. Wir wählen viel zu häufig nach diesen alten Mustern und eben nach Chemie, ne? Dass wir diese Verwechslung haben. Wenn jemand bei mir große Gefühle irgendwie weckt, dann muss ich versuchen, mit dieser Person eine Beziehung zu etablieren. Und das ist eben, ne, da kämpfe ich also seit über 20 Jahren an dieser Front, um einfach zu erklären, schau, Gefühle sind toll, ne? Aber schau bitte erstmal, wo die herkommen. Und wenn ich jemanden treffe, der vielleicht bei mir nicht sofort alle Hormone und alle, ne, aber ich finde die Person grundsätzlich toll und nett und angenehm. Und dann sollte ich einfach mal reingucken, hey, wie stellst du dir denn deine Zukunft vor? Was ist wichtig für dich? Was hältst du für erstrebenswert? Und es ist nicht ungewöhnlich, dass beim näheren Kennenlernen sich dann tatsächlich auch diese Chemie doch entwickelt. Wenn man nämlich merkt, hey, da ist jemand, der lebt einen ganz ähnlichen Traum wie ich. Ja, der möchte ganz ähnliche Dinge. Und mit dem kann ich eine Zukunft mir aufbauen, die dem sehr, sehr nahe kommt, was ich mir erhoffe oder erträume.
Eine Grundbedingung dafür ist natürlich, dass ich so ein Zukunftsbild habe. Also, dass ich dieses Selbstbewusstsein, dieses Selbstbild von mir in der Zukunft erstmal habe und nicht von dem anderen oder der anderen erwarte, dass sie mir das gibt. Weil dann wird es schwierig. Ja, dann bin ich immer abhängig. Also das ist die Bedingung dafür, wirklich dieses Selbstbild zu entwickeln.
Das gibt's ja leider auch oft genug, ne? Dass man einen Menschen trifft und der irgendwie, egal ob männlich oder weiblich, so dieses Ding hat, ach, Hauptsache, du magst mich. Ne? Das ist gefährlich. Aber du, Sven, wenn ich dich schon mal da habe, ich würde wahnsinnig gerne auch mit dir mal darüber sprechen, wie diese neue Technologie, du hast es vorhin ja auch schon angerissen, so ne KI und all diese Dinge, es sieht man ja jetzt schon, ich sag mal, dass das Wenigste ist, dass Menschen sich irgendwie ihr Tinder-Profil von ChatGPT schreiben lassen. Was dann so mehr oder weniger gut gelingt. KI funktioniert ja nun auch nach dem Motto Shit in, Shit out. Aber was denkst du oder was hast du erforscht? Wie wird KI denn vielleicht auch unsere romantischen Beziehungen verändern? Also nicht jetzt theoretisch, sondern wirklich, wie du es vorhin auch so schön gemacht hast, im Alltag.
Ja, du, kann ich dir, glaube ich, relativ konkret beschreiben, weil ich habe ein Buch geschrieben über das Jahr 2030, da gibt es Kapitel drin, wie Menschen mit KI zusammenleben werden. Und zwar in zwei Bereichen. Und ich fange mal mit dem ersten und dann kommt der zweite. Ja, der erste Bereich ist, wir werden, und darüber müssen wir uns klar sein, also das ist jetzt nicht, ich wähle das oder ich will das, sondern das wird so sein. Wir werden im Jahr 2030 mehr Zeit mit KI verbringen als mit unserem menschlichen Partner. Die ist ständig auf dem Handy dabei. Ich habe meinen persönlichen Agenten, vielleicht sogar zwei oder drei oder fünf davon, ja, die für eine bestimmte oder für unterschiedliche bestimmte Aufgaben bestimmt sind. Mit denen werde ich reden, die werden meine Vorlieben kennen, meine, was ich nicht liebe und so weiter. Also die werden mich wahrscheinlich besser kennen irgendwann als mein Partner. Ja? Und dann werde ich auch mit denen mehr reden am Tag. Das führt dazu, also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich nehme so einen anonymen Agenten, so einen, was weiß ich, Google, ChatGPT oder wer auch immer den mir anbietet sozusagen. Oder die Wahrscheinlichkeit ist auch nicht ich nehme einen Agenten, der eine Person repliziert. Also stell dir vor, ich mache das gerade, ich trainiere Agenten, die reden exakt mit meiner Stimme. Wenn man sie anschaut, das ist noch nicht technisch perfekt, aber bis 2030 kein Problem, sehen die auch so aus wie ich. Die benutzen dieselben Worte wie ich und dieselben Worte nicht. Also die haben dasselbe Charme-Level, die haben dasselbe Humor-Level, die haben dasselbe Wissens-Level. Also das ist nicht allwissend wie Google, sondern erzählen wirklich denselben Quatsch auch, den ich manchmal erzähle, ja. Also es ist wie Rede mit dem Sven. Und diese Agenten, die wir nennen das Personal AI, also PAI, ja, diese Replikate, das sind quasi digitale Zwillinge von einer Person, die kann jede Person haben. So, und jetzt stell dir vor, 2030, du redest mit deinem persönlichen Assistenten und der hat entweder die Stimme von, also das kannst du auswählen, ne? Du kannst die Stimme von einem anderen haben, kann die Stimme von deinem Mann haben, kann die, wie du es gern möchtest, kannst auch mehrere von den Dingern haben, ja. Und das ändert natürlich, deine Frage war, wie ändert das unsere menschlichen Beziehungen? Ja, das ändert unsere menschlichen Beziehungen, weil wir werden feststellen, dass die Gespräche mit diesen künstlichen Intelligenzen teilweise tiefer sind, die verstehen einen besser, die widersprechen nicht, die haben oft mehr Empathie und so weiter. Ja. Das ist der erste Teil. Der zweite Teil in diesem Buch ist, da wird beschrieben, unsere Wohnungen der Zukunft, unsere Häuser, Wohnungen. Und das Wichtigste, die wichtigste Änderung von heute bis dann ist, viele von uns werden dann schon mit humanoiden Robotern leben. Also das sind quasi KIs mit Händen und Füßen dran. Das sind Roboter, die sehen so aus wie Menschen, deshalb Humanoide. Die helfen uns bei, also die werden gerade trainiert. Ja, da kannst du in China, im Silicon Valley, kommst du in Unternehmen rein, die alle drei Meter so ein humanoider Roboter und die bringen denen gerade bei, wie putzt man eine Kloschüssel, wie legt man ein T-Shirt zusammen. Roboter, ja, quasi. Kannst du heute auch schon, also für alle, die irgendwas mit Haushalt zu tun haben, die finden das super. Ja. Kannst du heute auch schon mieten, kostet irgendwie so 400, 500 Euro im Monat. Naja, also lange Rede, kurzer Sinn, 2030 wird das in vielen Haushalten drin sein. Und wir werden die erstmal so als Putzhilfe und Spülmaschine aus- und einräumen und so weiter benutzen. Und irgendwann stellen wir fest, Mensch, mit dieser Kiste kannst du ja genauso reden wie mit ChatGPT. Also das ist ja dieselbe KI dahinter. Das heißt, du hast sozusagen einen menschenähnlichen Gegenstand in der Wohnung, mit dem du auch möglicherweise intensiver, intelligenter reden kannst als mit deinem Partner oder deiner Partnerin. Und auch das, also das sorgt dann wiederum für Eifersucht bei einigen, ja, also nicht bei allen, aber jemand, wer da veranlagt ist, da sorgt das natürlich für Eifersucht. Und diese Veränderung, also dass wir, wenn man es wissenschaftlich betrachtet, ist es ja so, dass, wie soll ich das sagen, wir haben ja heute schon das Gefühl, dass wir relativ häufig uns mit anderen besser unterhalten können als mit unserem Partner. Aber der Partner sieht's nicht. Der weiß es nicht. Wir haben es im Kopf, ja, aber der weiß es nicht. Dann wird es visuell. Dann wird es sichtbar. Wird es für alle sichtbar, dann müssen wir damit umgehen. Und wie gehen wir damit um? Erneut ist die Rückbesinnung auf uns selbst. Wenn wir ein Selbstbild haben, wenn wir Selbstbewusstsein haben, dann ist das alles super. Das ist alles gut. Ja? Da soll er reden, mit wem er will. Ich bin ich. Wenn wir das nicht haben, dann kommen solche Dinge wie Eifersucht hoch.
Das ist ja im Grunde eine Entwicklung, die, oder wie soll ich sagen, also das ist ja jetzt auch schon so. Wenn wir einen Partner haben, der wenig Selbstvertrauen hat und der wenig Vertrauen in die Beziehung hat, egal aus welchen Gründen, dann werde ich einen Partner haben, der eifersüchtig ist, wenn ich mich austausche. Und in dem Moment wird genau das dann natürlich wahrscheinlich auch übertragen auf eine KI oder auf eine humanoide KI. Und das ist ja dieser Punkt, der ja fast so ein bisschen absurd ist, weil es geht ja dann gar nicht darum, da ist ein anderer Mensch, sondern da geht's ja eigentlich, und das zeigt ja auch das, was ich über Eifersucht häufig sage, bei Eifersucht geht's eigentlich gar nicht um den anderen, sondern bei Eifersucht geht's um die Angst, nicht gut genug zu sein.
Ja.
Also
ja.
Das ist im Grunde ja der Kern jeder Eifersucht, dass der Mensch, der eifersüchtig ist, im Grunde denkt, ich bin eigentlich nicht gut genug für meinen Partner. Wenn mein Partner Zugang zu irgendwem anders kriegt, dann ist er nämlich weg, weil ich eigentlich diesen Partner gar nicht verdiene. Und jetzt muss ich mit meiner Eifersucht dafür sorgen, dass die oder der das nicht merkt. Und das wird natürlich über KI relativ schwierig. Und ich sehe das jetzt auch. Ich habe mich gerade letzte Woche mit jemandem unterhalten und die sagte, ja, ich habe angefangen, so diese Dinge mit ChatGPT zu besprechen, weil ich mich schäme, das einem anderen Menschen zu sagen, was mich da so beschäftigt und wovor ich Angst habe. Und das ist einerseits nachvollziehbar, aber natürlich andererseits, glaube ich, auch ja nicht ganz ohne. Und
ja.
Das ist ja so, man faked ja eigentlich emotionale Nähe mit einer KI.
Naja, also das ist jetzt die Frage, ob du, also was die, wie soll ich das sagen, wie man Nähe definiert, ja?
Mhm.
Weil also nach unserer Nähevorstellung kann die Nähe zu einer KI durchaus größer sein als die Nähe zu einem Menschen. Das ist, also, ja, also klar, wenn man Nähe nur betrachtet als menschliche Nähe, das kann nur zwischen Menschen sein, Empathie, Verständnis, Vertrauen und so weiter, kann sich nur zwischen Menschen entwickeln. Dann kommt man ganz schnell zu der Aussage, ja, das wird ja gefaked, ja, du entziehst dich ja sozusagen der menschlichen Nähe dadurch, dass du da irgendwas anderes machst. Aber letztendlich, also rein wissenschaftlich gesehen, ich will das jetzt nicht zu abstrakt machen, aber rein wissenschaftlich gesehen geht es bei vielen Dingen, über die wir jetzt gerade reden, um Intelligenz, also um das Auseinandersetzen zwischen zwei Intelligenzen. Mhm. Und es gibt künstliche Intelligenzen. Und die sind heute noch nicht, aber in der Zukunft werden die sogar intelligenter als menschliche Intelligenzen. Ja? Das heißt, es wird heute noch nicht so richtig, aber in der Zukunft, es wird logisch werden, dass wir gewisse Dinge mit diesen künstlichen Intelligenzen besprechen, weil die einfach klüger sind, weil die einfach intelligenter sind. Und das heißt jetzt nicht, dass Menschen abgewertet werden. Nee, aber Menschen werden sozusagen wie soll ich das sagen, das Menschliche, also das, man könnte sagen, das Körperliche, das Fleischliche sozusagen, ja, das übernimmt die KI nicht. Das wird sozusagen die, naja, das USP, wenn man so will, ja, also das Alleinstellungsmerkmal von Menschen sein. Deshalb, ich versuche immer, so eine Partnerschaft oder so eine Beziehung so zu betrachten, dass es eben Elemente gibt da drin, für die bin ich als Mensch, als Sven, gut, da bin ich besser als KI, und es gibt halt auch Dinge, da bin ich halt nicht besser als KI. Wisse, also ich habe nicht den Anspruch, das will ich von mir sagen, ich habe nicht den Anspruch, dass ich jetzt der absolut perfekte und vollkommene in jedem Element des Lebens bin, sondern ich habe eben meine Dinge, da bin ich ganz gut, und in anderen Dingen bin ich nicht gut, und bei den Dingen, wo ich nicht gut bin, dann soll sich meine Partnerin sich bitte mit jemand anders unterhalten, und ob das eine KI ist oder ein anderer Mensch, ist mir eigentlich fast egal, ja. Aber in den Dingen, wo ich gut bin, ja, da bitte sollen Sie sich dann doch mal mit mir unterhalten. Ja?
Naja, ich glaube tatsächlich auch, also ich, wenn ich mal so, ne, meine Welt mit dir ein bisschen teilen darf, in meiner Welt ist es so, dass eine zwischenmenschliche Beziehung oder gerade eben auch eine Partnerschaft ja auch deshalb wertvoll ist, weil der Partner eben nicht perfekt ist, weil wir eben als zwei imperfekte, unperfekte menschliche Wesen aufeinandertreffen und ja auch gerade daran wachsen, dass der andere eben nicht alle Bedürfnisse erfüllt, dass der andere nicht perfekt ist, dass der andere auch Fehler macht, dass ich, ne, dass der manchmal, ich sage immer, der Partner ist der den salzigsten Daumen hat für meinen wunden Punkt, und dass ich eben daran ja auch lernen und wachsen kann, genau damit klarzukommen. Und ich sehe das ja jetzt schon immer mal wieder in Berichten irgendwo, dass es Menschen gibt, die sagen, ich will gar keinen Partner mehr, ich habe jetzt einen virtuellen Partner. Nur die sehen dann meistens auch super aus, und die sind, wie du gesagt hast, ne, die sind wahnsinnig verständnisvoll, die sind gefühlt empathisch, die widersprechen nicht, wo ich mir dann so denke, ja, das ist sicherlich für eine Zeit ist das ganz schön, aber irgendwann kann ich vielleicht merken, dass mich das nicht weiterbringt. Also ich hatte mal einen Partner, der mir nie widersprochen hat. Das fand ich irgendwann sehr schrecklich, weil ich möchte, dass mein Partner mir auch mal widerspricht. Ja, ich möchte, dass mein Partner auch mal sagt, oh Nina, echt jetzt? Ja, so. Und wenn ich dann einen Menschen treffe, der sagt, nee, ich finde das super. Ich will jemanden, der immer einer Meinung mit mir ist. Ich will keinen Konflikt. Ich will nur Empathie und Zustimmung. Dann denke ich mir persönlich, dann ist es vielleicht auch gut, wenn dieser Mensch vom humanoiden Datingmarkt weg ist.
Ja, wobei natürlich kann die KI, und da ist sie besser als Menschen, die kann natürlich lernen und sich anpassen an dich, ne? Also wenn die lernt, ey, die Nina, die mag an der Stelle und der Abstand und so, mag die gern mal einen Widerspruch so irgendwie, dann lernt die das natürlich vielleicht besser als Mensch. Aber was sie nicht lernt, ist dich zu umarmen und dich zu streicheln und zärtlich zu sein und dir in die Augen zu blicken und so. Das lernt sie nicht. Das ist das Körperliche, ja? Das bleibt also, sagen wir mal, in absehbarer Zeit. Wir wissen alle nicht, was in 100 Jahren ist. Oder in absehbarer Zeit bleibt das wirklich das Menschliche. Und deshalb wird der menschliche Partner jetzt auch nicht, ja doch, in einigen Teilen wird er ersetzt, aber in den anderen Teilen wird er wichtiger. Ja, also das ist beides parallel eigentlich. Der wird ersetzt in den einen Teilen, aber in den anderen Teilen wird er,
ja. Spannend. Also hat mein Mann nochmal Glück gehabt jetzt. Ich würde gerne mal mit dir eben in diese Zukunft schauen, nämlich dazu, was das denn dann für Singles heute bedeutet. Also wenn wir mal, ne, du sprichst ja immer so von in 10 oder in 20 oder 30 Jahren, denken wir mal so 10 Jahre voraus, ja. Denken wir mal so nach 2036. Ja. Welche Fähigkeiten, denkst du, werden denn Menschen brauchen, dass sie eine erfüllte Beziehung führen können?
Also ich glaube, dass die, also wir haben ja schon darüber gesprochen, dass sie ein Zukunftsbild haben müssen. Und klar, in in sich immer schneller verändernden Zeiten. Und da leben wir nun mal drin. Das hat was mit Technologie zu tun. Das hat auch mit überhaupt der ganzen Weltlage und sowas zu tun. Ja, unsere Zeiten verändern sich. Wenn du das nicht nur über dich ergehen lassen willst und dann irgendwie gucken willst, was zufällig am Ende rausgekommen ist, sozusagen, was die anderen für dich entschieden haben, sondern wenn du das selbst in die Hand nehmen willst, brauchst du ein Zukunftsbild. Das ist die Basis für alles. Das gibt dir auch das Selbstbewusstsein die Fähigkeit zur Selbstführung, würde ich das mal nennen, ja. Also dich wirklich entlang dieses Weges zu führen. Das ist das ist die Basis. Aus meiner Sicht ist das ein Zukunftsforscher, ja, logisch, der sagt, du brauchst ein Zukunftsbild. Aber aus meiner Sicht ist das die Basis für Entwicklung. Was der zweite Punkt ist, über den wenig gesprochen wird, und der hat aber ganz viel mit Beziehungen und mit Partnerschaft und sowas zu tun, ist, dass wir im Vergleich zu zur Vergangenheit, zu unseren Großeltern beispielsweise, heute schon in einer Zeit leben, aber das wird noch deutlicher, die Entwicklung, die aus bestimmten Phasen besteht. Also schau mal, das Leben meiner Großeltern bestand aus drei Phasen. Jugend, Arbeit, Rente. Und das Leben war, naja, je nachdem, aber so im Schnitt, weiß nicht, so 65, 70 Jahre lang. Heute ist das Leben rein statistisch gesehen über 80 Jahre lang, in unseren Studien schon 90. Ja, Statistik ist immer der Blick in die Vergangenheit, Zukunftsforscher blicken in die Zukunft, bei uns schon 90. Wenn es in der Generation unserer Kinder, wenn es mit der Technologie so weitergeht, leben meine Kinder in einer Welt, in der sie 120 Jahre alt werden können, im Durchschnitt. 120. Ja, ich sage immer, wenn das interessiert, hat jetzt nichts mit Partnerschaft zu tun, sondern eher mit Gesundheit, aber wer die nächsten 10 Jahre überlebt, also wer das Jahr 2035 halbwegs gesund erreicht, der hat eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, 100 zu werden. Wer die nächsten 25 Jahre in einem gesunden Zustand überlebt, hat eine ganz hohe Wahrscheinlichkeit, 120 zu werden. 120 Jahre hat nicht mehr drei Phasen. 120 Jahre haben, also in unserem aktuellen Buch beschreiben wir 8 Lebensphasen. Wahrscheinlich bei 120 hast du dann 13 oder sowas. Und mit Lebensphasen meine ich immer, also zwischen einer Phase und der nächsten gibt es immer einen Wechsel. Einen Wechsel von entweder Arbeit oder Wohnort oder Partnerschaft oder alles zusammen und so weiter. Ja?
Ja, denn da wird ja auch dieser Satz, bis dass der Tod euch scheidet.
Der kommt aus einer Zeit, da war das Leben 30 Jahre lang. Ja, genau. Also die haben diesen Satz gesagt und wussten, es dauert 30 Jahre. Ja, aber 120? Haben die nicht gedacht. Wussten die nicht, ja. Bis dass der Tod euch scheidet, das ist Vergangenheit. Das ist nicht, wer das möchte und wem das gelingt, herzlichen Glückwunsch. Aber die meisten werden das nicht erstrebenswert finden, muss man ehrlich sagen. Weil der Mensch sich ja innerhalb dieses Lebens selber verändert. Das hat gar nichts mit dem Partner zu tun. Das hat was mit dir selber zu tun. Wenn du eine Phase hast, wo du irgendwie mal 3 Jahre in Bali leben möchtest und was weiß ich was machen möchtest, da passt halt der Partner vielleicht nicht so richtig dazu, mit dem du irgendwie vorher 3 Kinder großgezogen hast in Sachsen-Anhalt. Kann ja sein. Ja, vielleicht passt er auch, aber wahrscheinlich eher nicht. Insofern.
Mit mir macht das gerade ganz viel, weil ich habe gerade neulich mit einer Dame gesprochen über das Thema Verlustangst, ja. Und dann male ich mir gerade so aus, ja, aber ich habe so Angst, dass ich den wieder verliere. Und dann denke ich mir, meine Güte, also wenn du 120 Jahre alt wirst, bist du vielleicht irgendwann froh, dass du den nochmal los wirst.
Würde ich davon ausgehen. Ja, genau. Ja. Nee, also diese. Zurück zu deiner Frage, welche Fähigkeiten brauchen Menschen? Diese Phasenfähigkeit, also die Fähigkeit, sich selbst zu verändern, sich selbst für die nächste Phase ein neues Zukunftsbild zu entwickeln, den richtigen Partner dafür zu finden und jetzt kommt das, was du gerade gesagt hast, auch sich, wie soll ich sagen, sich zu, also die Fähigkeit, sich zu trennen. Ja, das klingt jetzt vielleicht für Leute, die alle gerade jemanden suchen oder so, ja. Aber die Fähigkeit, sich vernünftig zu trennen und es als nicht als Riesenverlust oder um Gottes Willen die Welt geht unter zu verstehen, sondern als völlige Normalität, dass in einem Leben, was 120 Jahre oder wenn es nur 90 Jahre geht, dass es völlig normal ist, dass in diesem Leben verschiedene Phasen sind und immer wenn es von einer in die nächste geht, muss man sich halt von bestimmten Dingen trennen. Nicht in jeder Phase muss man sich vom Partner trennen, aber generell die Fähigkeit, sich klar zu werden, Dinge abzuschneiden, sich vernünftig zu trennen, ist aus meiner Sicht eine ganz wichtige Zukunftsfähigkeit.
Ja, es ist aus meiner Sicht sogar auch schon eine ganz wichtige Gegenwartsfähigkeit. Denn absolut. Ich glaube, da haben wir alle noch so ein bisschen Nachholbedarf. In der Vergangenheit war das ja so ungewöhnlich, in Anführungszeichen, also so in unserer Kindheit, ne? Da war ja wirklich geschieden. Ich weiß nicht noch, in meiner Kindheit war fast so ein bisschen Schimpfwort. Also war auf jeden Fall was ganz Schlechtes. Und weil man da eben noch so antizipiert hat, ja, aber das muss ja. Und wenn Leute sich dann getrennt haben, dann musste ja auch einer schuld sein. Und das führte dann häufig zu diesen Rosenkriegen. Und das ist eben auch so eine Sache, die ich zum Glück relativ früh gelernt habe, dass manchmal passt es einfach mit jemandem nicht und ja. oder nicht mehr. Ja, und das sind trotzdem wunderbare Menschen. Also Leute, die mich nicht kennen, die schütteln da auch manchmal den Kopf. Also meine beiden letzten Partner, mit denen ich vor meinem Mann in einer Beziehung war, mit denen bin ich bis heute sehr, 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 sehr gut befreundet. Ja. Einfach, weil wir irgendwann gemerkt haben, hey, wir mögen einander, aber wir wollen nicht das Gleiche. Wir haben nicht die gleiche Idee von der Zukunft, von Liebe und Beziehung, von wie wir sein möchten füreinander oder wer wir sein möchten füreinander und haben uns getrennt. Und das heißt nicht, das sind tolle Männer, nur einfach nicht für die Art von Beziehung, die ich mir vorgestellt habe, und ich bin eine tolle Frau, aber nicht für die Art von Beziehung, die sich vorgestellt haben. Und ja. das, was du gerade sagst, wenn wir eben ja diese Aussicht haben, dass unser Leben deutlich länger wird und damit natürlich auch ja Beziehungen deutlich länger sein könnten, dann kann es natürlich auch leichter passieren, dass man dann in bestimmten Lebensphasen irgendwann sagt, das passt nicht mehr. Das ist, was ich so heute aus unserem Gespräch gelernt habe. Ne? Wir sind auf der Suche nach dem Richtigen, aber wofür?
Genau.
Ne? Die oder der Richtige, wofür?
Und genau. Deshalb, wenn ich das einfach nochmal als Wissenschaftler sagen darf, deshalb fängt jede Zukunftsplanung immer mit dem Bild an, wie sieht mein Umfeld aus in 5 Jahren? Nicht mit der Frage, wie will ich in 5 Jahren aussehen. Die kommt später. Erstmal das Umfeld. Erstmal wofür? Ja, wo muss das reinpassen? Wie wird das aussehen? Kann ich nicht bestimmen, ehrlich gesagt. Also auch ich nicht, ja, wie sich jetzt KI entwickelt und wie sich die Welt, das kann ich nicht bestimmen. Aber ich kann es prognostizieren und ich kann Bücher lesen, wo das drinsteht. Und erst dann, wenn ich das verstanden habe, wenn ich das wofür verstanden habe, dann suche ich nach wer, wie und was. Ja.
Ja. Mal ganz konkret, wenn jemand heute Single ist, und das sind viele der Menschen, die meinem Kanal folgen.
Ja.
Was wäre aus dieser Zukunftsperspektive heraus der klügste Schritt, den er oder sie jetzt gehen kann?
Oh du, das kann ich ganz konkret machen. Und das kann ich gleich verbinden mit einem, ich habe nämlich ein kleines Geschenk für alle, die das hier hören, vorbereitet. Ich habe schon dieses Buch erwähnt mal, ja, dieses Buch über das Jahr 2030. Also erstmal eine Antwort auf deine Frage, macht euch ein Zukunftsbild. Und jetzt müsst ihr keine Zukunftsforscher werden oder Wissenschaftler oder irgendwas. Ihr müsst einfach ein Buch lesen, ja. Ein Buch, wie wird mit höchster Wahrscheinlichkeit das Jahr 2030 aussehen? Das, was ich hier gerade in der Hand habe, das kann man gedruckt für ein paar Euro kaufen, aber mein Geschenk wäre, wenn ihr das als E-Book haben wollt, dann könnt ihr euch das einfach kostenlos runterladen. Wir können den Link hier reinsetzen in die Shownotes. Und dann ladet ihr euch das einfach kostenlos runter und dann habt ihr hier auf, Moment, 280 Seiten ungefähr, 279 Seiten. Durch alle Lebensbereiche durch, ja. Also wie funktioniert die KI? Arbeit sozusagen, wie funktioniert Gesundheit, wie funktioniert Einkaufen, wie funktioniert Urlaub, wie funktioniert und so weiter und so fort. Macht euch als allererstes ja ein Zukunftsbild. Und dann fragt euch innerhalb dieses, so wird die Welt ungefähr aussehen in Deutschland, das Buch ist für Deutschland geschrieben, wie will ich aussehen? Und wenn ihr das wisst, wie will ich aussehen, dann geht auf die Suche nach dem Partner. Macht es nicht, macht nicht den dritten Schritt vor dem ersten. Es macht keinen Sinn. Also, natürlich werdet ihr einen Partner finden, irgendwann. Ja, aber ihr werdet, die Wahrscheinlichkeit ist viel zu hoch, dass ihr den falschen, also dass ihr einen findet, der aber nicht da reinpasst in dieses Zukunftsbild. Macht es einfach andersrum. Dreht einfach die Schritte rum. Das wäre mein ganz, wirklich ganz konkreter Hinweis. Ich mache das seit 25 Jahren hier. Das ist nun wirklich das kleine Einmaleins von vernünftiger Zukunftsplanung, dass man die Schritte einen nach dem anderen macht und nicht von hinten anfängt.
Ja. definitiv, kann ich also dreimal unterstreichen. Und das ist ja das Schöne. Deshalb wusste ich, ich möchte unbedingt mit dir sprechen, weil ich sehe das sehr, sehr ähnlich wie du. Und das macht mich jetzt sehr froh, weil ich nicht seit 25 Jahren über Zukunft forsche, ne, sondern eben über Liebe und Beziehung. Denn wenn ich das gemacht habe und dann möchte ich wissen, wie mache ich das denn dann? Ne? Wie finde ich dann denjenigen oder was kann ich vielleicht auch mit mir machen, damit das, was ich mir dann da überlegt habe, wahrscheinlicher wird, dann kommt gerne zu mir, weil das ist genau, was ich tue. Ja, das wird auch manchmal vielleicht so ein bisschen missverstanden, das ist so wichtig. Es geht bei mir ja nicht um irgendwelche Tricks, es geht nicht um Sprüche, es geht nicht um Strategien, es geht nicht um Manipulation, sondern es geht darum, zum einen, wie kann ich denn der Mensch werden, der ich werden möchte, und wie kann ich einen Menschen finden, anziehen und mit dem eine gute Beziehung aufbauen, der eben zu diesem Zukunftsbild, das du da gerade erwähnt hast, auch gut passt. Von daher, da treffen wir uns dann quasi in der Mitte. Großartig. Sven, eine Frage habe ich noch so zum guten Schluss. Wir haben, glaube ich, heute wirklich viele spannende Sachen gehört. Ich habe sogar noch zwei Fragen. Eine Frage wäre, weil das werde ich auch selber immer mal wieder gefragt und ich kann es nicht beantworten, aber vielleicht kannst du es beantworten. Denkst du, dass Beziehungen in Zukunft eher wieder zurück, dass sie exklusiver werden, oder denkst du, es wird eher dazu führen, dass Beziehungen grundsätzlich offener werden? Gibt es da eine wissenschaftliche Einschätzung?
Also es gibt keine Studie dazu, also zumindest nicht von uns, aber ich habe da eine relativ klare Meinung, würde ich das mal abgeleitet aus all dem, was ich so kenne. Ich glaube, sie werden exklusiver, aber kürzer. Ja? Also das mit den Phasen, also ich glaube, innerhalb der einzelnen Phase werden Beziehungen exklusiver. Das hat ein bisschen was damit zu tun, dass die Welt um uns so unberechenbar scheint, also den meisten scheint. Für Zukunftsforscher ist sie relativ einfach prognostizierbar, aber den meisten scheint so unberechenbar und ach, und das und da, was an und so viele Veränderungen. Und dann neigen Menschen dazu, jedenfalls die Mehrheit der Menschen, Sicherheit zu suchen. Deshalb, das führt zu sozusagen exklusiveren Beziehungen. Dann brauche ich diese Veränderung und diese Aufregung nicht auch noch in meiner Beziehung, sondern dann ist das so mein Ruhepol. Das ist die eine Seite. Aber die andere Seite ist das, was wir mit den Phasen vorhin besprochen haben. Dass diese Phasen, die Lebensphase, eben immer kürzer werden. Ja, das heißt, mehr Beziehungen im Laufe eines Lebens, aber in sich exklusiver. Das wäre so meine Prognose für diese Frage.
Also der Zukunftsforscher sagt, der Trend geht zur seriellen Monogamie.
Sehr gut, ausgezeichnet.
Und wenn du als Zukunftsforscher, wenn du 2036, wenn du von da so auf unsere heutige Dating- und Beziehungswelt zurückblickst, was würdest du sagen, was haben wir denn so bisher komplett falsch verstanden über die Liebe?
Also das größte Missverständnis, das hast du vorhin schon gesagt, bis dass der Tod euch scheidet. Das ist, das war mal, ich glaube, unsere Vorfahren, die da vor 200 Jahren oder wann auch immer das erfunden haben, als das Leben noch 30 Jahre ging, und sozusagen so eine Beziehung, wenn man dann mit, weiß gar nicht, 16, wann auch immer das damals war, irgendwie, ja, dann haben die sich das für 15 Jahre, die haben sich diese Exklusivität für 15 Jahre versprochen. Und das, was wir nicht kapiert haben, wir haben diesen Spruch weitergetrieben, aber dass der nicht für 100 Jahre gemeint war, sondern nur für 15, das haben wir nicht kapiert. Ja, also gut, aber das haben wir schon. Dann lass mich noch eine zweite Sache hinzufügen, weil ich glaube, auch das ist also rückblickend, wenn wir jetzt in 10 Jahren wären und auf die letzten 10 Jahre zurückblicken würden, würden wir den Kopf schütteln darüber, wie wenig wir den neuen Möglichkeiten der Zukunft vertraut haben und wie viel wir unseren Erfahrungen aus der Vergangenheit vertraut haben. Weil die meisten Menschen, und das ist eigentlich ein Grundfehler, der gilt sowohl für Partnerschaften, aber für viele Bereiche des Lebens auch, die meisten Menschen vertrauen den Möglichkeiten der Zukunft viel, viel weniger als den Erfahrungen aus der Vergangenheit. Wenn du aber nüchtern drauf schaust, ist die Zukunft ja viel größer. viel länger, viel, die Möglichkeiten der Zukunft sind, die müssen ja viel größer sein als die Erfahrung aus der Vergangenheit. Ja? Und wenn du das kapierst, dann orientierst du einfach deine heutigen Entscheidungen nicht an deinen Erfahrungen aus der Vergangenheit, sondern an den Möglichkeiten der Zukunft. Aber die meisten Menschen werden das erst in 10 Jahren verstehen. Die meisten Menschen werden erst in 10 Jahren zurückschauen und sich denken, Mensch, hätte ich gewusst, wie toll die Möglichkeiten der Zukunft sind. Ja, hätte ich alles anders gemacht. Ihr müsst es nicht raten, ihr könnt es lesen, nehmt ein Buch und habt heute schon das Bild, wie in 10 Jahren die Welt funktioniert.
Absolut. Fantastisch. Lieber Sven, hat mir ganz, ganz, ganz viel Spaß gemacht und das Buch werde ich natürlich als allererstes lesen und für alle anderen verlinken wir das selbstverständlich in den Shownotes und ich kann nur sagen, sichert euch dieses Buch, lest da rein, stellt euch die wichtigen Fragen, gebt euch die passenden Antworten, denn eine Sache ist definitiv klar, die Zeit läuft weiter, sie läuft jeden Tag, dein Leben findet jeden Tag statt und etwas tun zu können, um ja ein Leben zu bauen, in Anführungszeichen, dem Leben eine Chance zu geben, dass es eben ja schön wird, dass es in deinem Sinne passiert, dass du lernen und wachsen und Spaß haben kannst, auch in Zukunft. Ich glaube, das ist nicht eine Minute Zeit verschenkt. Von daher hier unter dem Podcast oder unter dem Video der Link zum Buch als Geschenk von Sven Gabojanski. Sichert euch das. Und falls ihr diesem Kanal noch nicht folgt, bitte jetzt folgen, denn wir haben jede Woche eine spannende Folge, die sicherlich in Zukunft auch sehr beeinflusst sein wird von diesem Gespräch. Sven, tausend Dank, dass du da warst und dass du manchmal auch vielleicht ein bisschen erschreckende, aber doch hilfreiche Zukunftsaussicht uns gegeben hast. Ja, wann sehen wir uns das nächste Mal wieder? Ich bin gespannt. Also ich blicke auf eine Zukunft, in der ich Sven bald wieder treffe.
Sehr schön. Lass uns das machen. Sehr bald, hoffentlich.
Sehr, sehr gerne. Und du, wer weiß, vielleicht ergeben sich aus diesem Gespräch so viele Anschlussfragen unserer Zuschauerinnen oder HörerInnen, dass wir uns in ein paar Wochen dann nochmal zusammentun müssen.
Klar, würde mich sehr freuen, absolut.
Ich würde mich auch sehr freuen. Vielen, vielen Dank, dass du da warst und dann bis ganz bald.
Bis ganz bald. Macht's gut,
alles
schöne
Liebe.
Zukunft.
Tschüss.